Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ob ich mutig war oder nicht, das seht ihr jetzt, denn ihr kennt bereits den Titel der heutigen Folge. Zur Auswahl stehen aktuell Olaf Scholz, ein Mann beflügelt den DAX, oder auch die SPD, top für die Börse. Ob ich mich dann wirklich traue, diese Provokation aufrechtzuerhalten, das weiß ich noch nicht. Es geht in der heutigen Folge um das große Wahljahr. Insbesondere in den USA. Die wählen einen neuen Präsidenten und ich möchte heute besprechen, inwieweit man sein Depot an einen neuen Kandidaten, an einen bestimmten Wahlausgang vielleicht anpassen sollte, welche Maßnahmen notwendig werden. Ich halte mich, das kann ich zu diesem Zeitpunkt schon versprechen, ich halte mich kurz, damit die Aussage möglichst klar bleibt. Und sie wird klar. Legen wir los. So weit wie möglich, und das gelingt in den allermeisten Fällen, halte ich mich hier aus der Tagespolitik heraus, weil sie schlicht und einfach nicht so entscheidend ist für die Geldanlage, für Aktieninvestitionen. Und das ist genau meine Zielgruppe. Ihr seid meine Zielgruppe, die gerne an der Börse investieren, von dem Sachwert Aktie und gegebenenfalls auch von anderen Sachwerten in dem Sinne profitieren, als dass sie damit ein Vermögen aufbauen, auf jeden Fall aber ihre Kaufkraft erhalten können, im schlechtesten Fall. Über geostrategische Themen, über Makroökonomie müssen wir natürlich dennoch sprechen. Aber genau dort ist die Grenze und die ist meines Erachtens sehr, sehr unscharf. Das ist mir selber gerade erst wieder aufgefallen, nachdem ich mir mal wieder Kommentare gegönnt habe. Und zwar nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch unter Artikeln in verschiedenen Leitmedien, Printmedien und so weiter. Ich liege also auf dem Boden, dehne mich nach dem Sport ein bisschen aus. Ja, 52 Jahre alt, 1,97. Da liegst du ständig irgendwo auf dem Boden und dehnst dich. Nehme also mein Handy in die Hand, gucke auf meine LinkedIn-Plattform. Übrigens herzlichen Dank an alle, die mich dort hin und wieder kontaktieren. Mittlerweile einige Follower und von Zeit zu Zeit stelle ich da auch Content ein, meine Meinung, wenn ihr so wollt, der dann auch exklusiv ist. Das heißt also, es gibt von mir nicht meinen YouTube-Links dann auch nochmal auf LinkedIn. Das mag LinkedIn übrigens auch gar nicht so gerne. Für einen Algorithmus ist es nicht so gut. Also, wer Lust hat, mir dort zu folgen oder mir mal zu schreiben, ich freue mich. Also, ich bin hier auf LinkedIn und stoße auf einen Artikel, Deutschland ist uninvestierbar. Bezog sich, glaube ich, auf eine Sendung von, naja, wer wird es schon gewesen sein, Markus Lanz, wo dann verschiedene Interessensverbände, links, rechts, Mitte, Unternehmer, Bauern und so weiter, wer halt immer so auftaucht in diesen Talkshows und dort seine Meinung vertritt, dann zu dem Schluss kommen, ja, so kannst du in Deutschland nicht mehr investieren. Und das hier in irgendeiner Art und Weise in Abrede zu stellen, darum geht es mir gar nicht. Also, dass man sicherlich vieles kritisieren kann und muss, ist auch vollkommen in Ordnung. An dieser Stelle nur der Hinweis an all diejenigen, die sich als Brandstifter in so einer Situation hier mit emotionalen Thesen gemein machen. Bitte nicht wundern, wenn irgendwann mal was passiert. Für mich endet der gerechtfertigte politische Diskurs dort, wo irgendein Politiker sich Sorgen machen muss um Leib und Leben. Da endet das. Vollkommen egal, ob man mit den politischen Thesen dieses Menschen übereinstimmt oder nicht. Genau das grenzt uns nämlich ab. Genau das ist nämlich politischer und demokratischer Diskurs, der sein darf, wenn man irgendjemanden bedroht. Und ich finde auch ganz ehrlich, außerhalb vom Karneval gibt es auch das ein oder andere, was zum Beispiel man auch auf Bauerndemos gesehen hat. Ich finde, das geht zu weit, obwohl ich das in der Sache nachvollziehen kann. Sollte man nicht machen, irgendwann passiert nämlich mal was und dann will es am Ende des Tages keiner gewesen sein. Also Vorsicht beim Spiel mit dem Feuer. Worum geht es? Ich bin dann von einem Artikel zum nächsten gekommen und dann ist mir aufgefallen, dass auf LinkedIn sicherlich ein bisschen mehr, in anderen Medien ein bisschen weniger, dass es auch zahlreiche YouTube-Videos und Podcasts gibt, wo genau das besprochen wird. Naja, du musst ja nicht in Deutschland investieren, du kannst ja auch anderswo investieren, seit die SPD. Und da dachte ich, okay, vorsichtig. Jetzt sind wir also möglicherweise an einem Punkt, wo der ein oder andere, und je weiter ich dann in diese Bubble hinabgestiegen bin, inklusive Kommentare, und ich gebe zu, das ist manchmal auch eine echt anstrengende und herausfordernde Angelegenheit, sich diese Kommentare durchzulesen. Aber auch das muss ich natürlich aushalten, wenn da Leute etwas schreiben, von dem ich denke, come on. Ja, wie kann man das denn so sehen? Darf man alles schreiben? Wir sind ja in einem Land, wo man das darf, ist auch nicht überall der Fall. Kann man ja auch mal wertschätzen. Also, das Problem ist, wenn ich als Anleger auf die Idee komme, Tagespolitik in irgendeiner Art und Weise auf meine Investmententscheidung wirken zu lassen. Und genau das klang für mich dadurch. Ich kann hier ja nicht mehr investieren in Deutschland, weil, wenn man das macht, dann hat man ein ganz, ganz großes Problem. Denn man müsste ja dann letztlich ausgehend von Wahlergebnissen sein Depot anpassen. Und das ist, wichtiges Zwischenfazit, absolut nicht notwendig. So tickt die Börse nicht. Die Börse ist kein Gradmesser für erfolgreiche Politik. Weder hier noch anderswo. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der DAX keine große Korrelation dazu aufweist, wer jetzt gerade Kanzler ist. Ja, wenn Gerhard Schröder, meine Güte, hätte ich mir jetzt auch vorbereiten können. Ich meine 1998 bis 2005, die legendäre Elefantenrunde.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Das war eine Zeit an der Börse mit Aufs und Abs. Aber wer da im Nachhinein sagen würde, ja, dass dieses Auf und Ab lag an Gerhard Schröder, lag es wahrscheinlich nicht. Da war das Platzen der Dotcom-Blase drin. Dann haben wir einen extremen Aufschwung erlebt. Dann haben wir lange Zeit Merkel-Ära erlebt. Sowohl in Deutschland als auch in den allermeisten nicht-autoritären Ländern spielt es offensichtlich, es gibt zahlreiche Studien dazu, keine große Rolle, welche Partei hier gerade die Mehrheit hat. Und ich habe es schon gesagt im Intro, ich weiß noch nicht genau, wie der Titel heute sein wird. Mit dem einen oder anderen spreche ich mich ja auch mal ab. Vielleicht ist es zu provokativ, wenn ich sage, Olaf Scholz ist top für die Börse. Also ich halte das mal just for the record. Olaf Scholz nicht für einen geeigneten Mann, um Kanzler unseres Landes zu sein. Ich finde, es ist eine Vielzahl an Versäumnissen und er ist zu passiv. Ich wünschte mir andere, das sollte ich aber heute nicht besprechen. Das könnte gegebenenfalls dann wieder in die verkehrte Richtung laufen. Nur für die Börse war er nicht schädlich. Vergleicht beispielsweise mal den Verlauf des DAX seit Olaf Scholz. Wurde er eigentlich vereidigt? Ich weiß es nicht. Aber seit er also Bundeskanzler ist, ist sehr gut gelaufen. Im Vergleich zu anderen europäischen Indizes. Ich weiß gar nicht, ich habe ehrlicherweise versucht, einen kleinen, aber ist gut für euch, dass ich nichts Passendes gefunden habe, sonst wäre die heutige Podcast-Folge noch länger. Ich habe mal geguckt, wo haben wir eigentlich in Europa derzeit wirklich stabile Mehrheitsverhältnisse. Ich bin wirklich nicht besonders fündig geworden. Ich dachte noch, meine Nachbarn im Norden, die Dänen, hatten sehr lange recht stabile Mehrheiten, haben sie aber auch nicht mehr. Ungarn, doch, erkennen wir, glaube ich, als Demokratie so an, mit einigen Abstrichen vielleicht hinsichtlich der, wenn man sich anguckt, so die staatlichen Medien und so weiter. Nur der ungarische Aktienindex ist viel schwächer gelaufen. Da ist ein starker Mann, ja, der für alles sorgt. Der ist aber nichts. Der war relativ schwach. Also leider hat das nichts gebracht. Sonst hätte ich mal geguckt, ob stabile Mehrheiten dafür sorgen, dass die Börse läuft, war aber auch nichts zu finden. Wenn wir ins Ausland gucken, und wie gesagt, wir schauen mal nicht auf Diktaturen und autokratische Regierungen, dort sind die aus anderen Gründen die Mehrheiten immer relativ stabil, aber selbst dort, China war jahrelang in einer extremen Boomphase, hat wahrscheinlich, wir und die USA haben von Globalisierung schon auch sehr profitiert. Letztlich alle, aber die chinesischen Aktienmärkte auch, jahrelang nur aufwärts mit ihren festgeschriebenen 7% Wachstum. In der Realität werden es wahrscheinlich auch mal ein paar Prozent mehr oder weniger gewesen sein. Aber Man möchte ja Kontinuierlichkeit zumindest mal dem Anschein nach wahren, es sind sehr gut gelaufen. Und dann sind sie eben nicht mehr gut gelaufen, obwohl, wollen wir das so nennen, in China eine stabile Mehrheit der Partei vorherrscht. Also, es gibt da kaum Korrelation. Und das ist natürlich, gibt auch einen guten Grund dafür. Weil wir zumindest, wenn wir jetzt mal nicht auf die Small-Cap-Indizes schauen, weil wir es natürlich mit global agierenden Unternehmen zu tun haben. Und deswegen ist Deutschland nicht investierbar, vielleicht mit Blick auf die Small-Cap-Indizes. Die sind allerdings nicht nur in Deutschland, sondern die sind auch in den USA und in den allermeisten anderen Ländern ebenfalls sehr, sehr schwach gelaufen. Vielleicht ist das genau der Grund dafür, dass in vielen, vielen Ländern eben keine stabilen Mehrheiten über viele Jahre hinweg mehr herrschen. Vielleicht ist das der Grund für die Underperformance von Small Caps. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Das hat andere Gründe, weil sie eben über fast zwei Jahrzehnte nicht so sehr von der Globalisierung profitiert haben und weil sich die Small-Cap-Indizes stark voneinander unterscheiden. Wenn wir unseren MDAX, SDAX, TechDAX uns anschauen, dann ist das etwas völlig anderes als zum Beispiel der Russell 2000. Im Russell 2000 ist die Hälfte der Unternehmen in den USA nicht profitabel. Und das ist natürlich in Zeiten, in denen die Zinsen hoch sind, sorgt schon dafür, dass er schwächer läuft. Ist auch heute gar nicht so sehr das Thema. Aber wenn man schon mal einfach nach empirischer Untersuchung sagen kann, wahrscheinlich ist es egal, wer gewählt wird. Für meine Investments sprechen wir über Large Caps und Mega Caps. Dann befreit einen das ja auch. Dann muss man sich gegebenenfalls mit der Tagespolitik zumindest mal als Investor und als Anleger nicht beschäftigen. Und wenn man einfach mal nachschaut, was sind denn die Indizes, die in den letzten 10 Jahren besonders gut gelaufen sind? Na, großer Trommelwirbel, was wird das gewesen sein? Na klar, der Nasdaq Composite Index, da waren die Magnificent 765, nennt es wie ihr wollt. Das eine Sternchen geht unter, das andere Sternchen, oh, schon großer Stern, geht dann wieder auf. Von Nvidia hat vor 6 Jahren noch keiner gesprochen. Heute, damals waren es ja auch, es waren es die GAFAM und damals die Fang-Aktien. Wie man das auch immer nennt, natürlich ist der Nasdaq 100 extrem gut gelaufen. Es gibt aber einen Index, der, ja, das BCDI Deutschland, schon mal gehört, gibt es, glaube ich, auch als Zertifikat. Ja, die Hidden Champions aus Deutschland, die da lauten, Adidas, das ist keine Anlageempfehlung. Ich bin in keinem, lasst mich gucken, eins, zwei, ich bin keinem einzigen dieser Werte investiert. Adidas, Bechtle, Carl Zeiss, Meditec, Deutsche Börse, Hannover Rück, Merck, Nemetschek, Rational, Sartorius, Symrise. Einfache Geschäftsmodelle, starke Marken und damit dauerhafte Wettbewerbsvorteile, das sind die Eckpfeiler dieses BCDI Deutschland Zertifikat. Ist mir durch Zufall nur runtergerutscht. Ja? Und warum nenne ich den hier? Ja, ist besser gelaufen in den letzten 10 Jahren als der Nasdaq 100. Das kann doch gar nicht sein. Doch. Kann sein, weil hier einzelne Unternehmen selektiert wurden und die sind halt besser gelaufen als die Top-Unternehmen im Nasdaq 100. Und wenn man sich andere Indizes anschaut, in den letzten 5 Jahren, was ist sehr gut gelaufen? Indien.
Earlier this week, the International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. But there was one bright spot. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy.
Hat Indien eine politisch bewegte Vergangenheit und Realität? Absolut. Hat die Börse aber offensichtlich nicht gestört. Was ist das Mutterland des Kapitalismus gewesen, bevor es die USA gab? Also in jedem Ökonomiebuch, welches vor 1950 geschrieben wurde, gab es Großbritannien, das Vereinigte, the British Empire, und danach gab es einfach ganz lange lang gar nichts. So wie man beim Sportunterricht früher gesagt hat, hier den Schmull. Der Schmull teilt sich auf. Nee, heute macht man das nicht mehr und es ist auch richtig, dass man das heute nicht mehr macht. Ihr wisst, worauf es mir ankommt. Ich wollte mit dieser Übertreibung lediglich verdeutlichen. Und jetzt in den letzten 10 Jahren gar nichts. Der FTSE 100 muss komplett durch die Decke gehen, um auch nur annähernd die Performance anderer europäischer Indizes aufzuholen. Da hat der Brexit ganz offensichtlich nicht geholfen. Aber auch das spielt erstmal keine Rolle, denn auch hier gab es Unterschiede. Die Tories, ja, dann kam die Labour-Partei. Momentan sieht es wieder nach einem Wechsel aus. Offensichtlich für einen Index nicht ganz so entscheidend, wer da gerade das Sagen hat. Wobei der Brexit, na, das ist schon zu erkennen, dass es offensichtlich nachteilig war. Und was wurde der Brexit auch an anderer Stelle gefeiert, weil man gesagt hat, endlich raus aus dem ganzen Salat hier. Also, wie lässt sich das Ganze erklären? Sehr, sehr einfach. Und zwar, indem man darauf schaut, welche Unternehmen wo ihre Umsätze erzielen. Wir gucken also darauf, was die größten Unternehmen in Deutschland so für Umsätze erzielen, beziehungsweise wo. SAP, eindeutig der einzige global relevante Tech-Champion, den wir haben, ist gut gelaufen. Und SAP erzielt relativ viel Umsatz in Deutschland, verglichen mit anderen Unternehmen, rund ein Drittel. Das ist natürlich auch, weil wir in Europa das Land sind, welches die meisten potenziellen SAP-Kunden hat. Aber weltweit, die anderen zwei Drittel werden eben dort umgesetzt und nicht in Deutschland. Deswegen ist es für SAP, auch wenn man auf die Branche schaut, schlicht und einfach nicht relevant, wer die nächste Wahl gewinnt. Was ist mit der Deutschen Telekom? Na, ich meine, die heißt ja schon Deutsche Telekom. Die wird ja wohl ein Großteil, ungefähr ein Fünftel des Gesamtumsatzes, hat die Deutsche Telekom im Jahr 2023 in Deutschland erzielt. Was ist mit einer Siemens? Zweifellos klingt nicht nur Deutschland, ist auch sehr viel Deutschland, ist hochgewichtet im DAX. Wie viel Prozent des Gesamtumsatzes hat Siemens in Deutschland erzielt? 14,4%. Den Rest im gesamten Rest der Welt. Bei einer Allianz ist es natürlich ein bisschen mehr, auch das wollen wir nicht verschweigen. 38,8% des Gesamtumsatzes von, wie viel haben sie letztes Jahr Gesamtumsatz erzielt? 77,8 Milliarden. 38,8%, damit sind sie, was die großen Unternehmen im DAX angeht, haben sie hier die Spitzenposition. Volkswagen hat etwa 11% seines gesamten Umsatzes von rund 320 Milliarden in Deutschland erzielt und die anderen 89% eben nicht. Das heißt also, was jetzt passiert an den Wahlurnen, sowohl bei Landtagswahlen, auch bei den nächsten Bundestagswahlen, ist für Volkswagen nicht völlig egal. Aber es wird die Zukunft des Unternehmens eben auch nicht maßgeblich entscheiden. Gehen wir mal aus Deutschland raus. Was ist mit den USA? Zweifellos ein sehr viel wichtigerer Absatzmarkt als Deutschland. Apple war ja mal das größte Unternehmen der Welt. Die Umsätze in den USA in Höhe von, das sind natürlich gigantisch viele, 50,4 Milliarden 2023, nur in den USA. Insgesamt waren es aber 384 Milliarden, also etwa 13% der Umsätze erzielt Apple in den USA. Bei Amazon ist ein bisschen mehr. Das liegt daran, dass E-Commerce unglaublich groß ist. Wenn wir die Gesamtumsätze nehmen, wenn wir die Gewinne nehmen würden, ich habe jetzt bewusst die Umsätze genommen, dann wäre der Anteil viel, viel kleiner. Aber der E-Commerce-Markt in den USA ist so überragend groß, dass die etwa die Hälfte des gesamten Umsatzes von Amazon in den USA generiert wird. Jetzt muss der Amazon-Aktionär, so wie ich allerdings, nicht erschaudern angesichts dieser Tatsachen, falls hier es einen Präsidentenwechsel gibt. Die Präsident, egal ob Demokraten oder Republikaner, es gibt keine eindeutige bevorzugte Wahl aus Sicht der Börse. Die Börse ist schon unter Republikanern und unter Demokraten sehr gut gelaufen. Und dazu darf man nicht vergessen, zur Not, wenn wir uns jetzt alle Sorgen machen würden um E-Commerce in den USA, müssen wir aber nicht. Wenn es dem Amerikaner nicht ganz schlecht geht, dann konsumiert er auch. Und da sollten wir nicht drüber lächeln, denn das ist auch die Stärke der amerikanischen Wirtschaft, dass sie eben nicht die amerikanischen Konsumenten darüber nachdenken, was könnte denn in 29 Jahren sein? Habe ich da auch meine Zahnzusatzversicherung? Na, nun lass mal lieber ein bisschen zurückhalten. Also ja, so sind wir nun mal. Aber dass der Amerikaner eher sagt, naja, wenn die Kreditkarte glüht, geht's mir gut, das ist für die amerikanische Wirtschaft nicht so schlecht. Also Amazon etwa die Hälfte der Umsätze. Wenn wir auf die Gewinne schauen, dann wird es eher in Richtung 25% sein. Das liegt daran, dass natürlich AWS, also das Cloud-Business von Amazon, sehr, sehr profitabel ist und einen großen Teil der Gewinne beiträgt. Und die werden weltweit erzielt, hier diese Gewinne. Exxon können wir noch schauen. Also natürlich, USA sind auch ein größtes Produktionsland. Dementsprechend brauchen sie natürlich auch eine Menge fossilen Brennstoff. Ein Viertel der Umsätze von Exxon werden in den USA erzielt. Microsoft ist es ein bisschen mehr. Welchen Riesen nehmen wir mal aus Frankreich? Ja, Frankreich, wenn wir da von draußen drauf schauen, also wenn du hier schon mit einigen Thesen Lack bekommst, Macron kriegt's von links und von rechts. Also die Franzosen möchten gern, und es sei ihnen gegönnt, ich weiß es nicht, wie sind die Demos mit 63 in Rente? Und ihr erinnert euch selbst, es steht mir nicht zu, über französische Politik zu urteilen. Es könnte sein, dass der ein oder andere sagen würde, das wird ja dann für Unternehmen in Frankreich noch schwieriger. Also, LVMH, LVMH, ist das schlimm für die? Ist es für sie entscheidend, ob Macron gewinnt oder nicht? Wahrscheinlich nicht, denn 9% ihres gesamten Umsatzes erzielt LVMH in Frankreich. Den Rest weltweit. Gehen wir in absolute Krisengebiete. Israel, eines der größten Unternehmen in Israel, wenn wir jetzt nur über börsennotierte Unternehmen sprechen, sind ja im IT-Bereich relativ stark, ist Checkpoint Software. 10% seiner Umsätze generiert Checkpoint Software in, ach, sie nehmen doch nämlich mal Israel rein, sondern sie sagen in Asia Pacific. Das heißt also, der Anteil nur in Israel beträgt unter 3%. Weltweit aktiv. Spielt keine Rolle. So grotesk das klingt, manchmal ist Börse auch so realistisch, dass es fast schon wehtut, dass es fast schon kalt wirkt. Ob Krieg oder nicht, spielt dann am Ende des Tages bei der Frage, wo ist das Unternehmen beheimatet und welche Umsätze erzielt es, wo so lange, bis wir nicht in eine Situation geraten. Aber deswegen habe ich ja gesagt, Autokratien und Diktaturen muss man rausnehmen, so wie in Russland. Natürlich erzielt Gazprom einen Großteil seines Umsatzes außerhalb von Russland, aber Gazprom ist nicht mehr handelbar. Das ist logischerweise schwer nachteilig für einen Investor. Bis dahin, was ist mit Toyota? Einer der größten Arbeitgeber und eines der größten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen in Japan. Einen großen Japan-Anteil mit knapp über 40%, Rest im Ausland. Und natürlich, weil es so schön ist, weil es unmittelbar, es gibt mittlerweile zwei Brutto-Inlandsprodukte in Dänemark. Einmal das, was man messen möchte, um den Zustand der Wirtschaft realistisch darzustellen. Das ist nämlich dann der Bruttoinlandsprodukt ohne Novo Nordisk. Und dann gibt es den mit Novo Nordisk.
The year Novo Nordisk developed semaglutide in 2012, the company's full-year net sales were $13.5 billion. In the past 5 years, the share price of Novo Nordisk has more than quadrupled. The stock sold for $89.99 as of October 5th, 2023.
We haven't seen any performance even close to this.
Ja, daran sieht man, welches Gewicht dieses Unternehmen, dieses größte europäische Pharmaunternehmen, in Dänemark einnimmt. Also, es ist nachvollziehbar, dass Novo Nordisk im Heimatmarkt Dänemark, 5 Millionen Dänen, glaube ich, gibt es in Ordnung. Ich darf mich nicht vertun, weil ich weiß, auch Dänen hören das. Ich gucke nochmal nach, wie viele, ich meine 4,9, aber das muss ich jetzt sofort. Ich muss ja, ihr müsst ja nicht zwischendurch über die Grenze, aber da kriege ich richtig Lack, wenn ich was Falsches zu Dänemark. Ich tippe ein, Dänemark hat wie viele Einwohner? Na komm, ja. Entschuldigung, 5,9 Millionen Dänen und alle, die ich kenne, um das mal klarzustellen, alle, die ich kenne, sind super nett. So, klargestellt wäre das. 2,3% seiner globalen Umsätze erzielt Novo Nordisk in Dänemark. Shell, nehmen wir das noch als letztes, in Großbritannien. Tja, die Börse ist nicht gelaufen, aber Shell ist ziemlich gut gelaufen. Warum? Weil sie weniger als 10% ihrer Umsätze im United Kingdom umsetzen. So, und genau darum geht es. Habe ich nicht gesagt, ich wollte die Folge kurz machen. Wo sind wir jetzt? 23 Minuten. Tja, was man so kurz nennt. Aber ich muss an der Stelle sagen, ihr hört das jetzt irgendwann im Auto. Und einige haben mir auch gesagt, unter 20 Minuten ist schlecht, weil die Fahrt bei Ihnen eben genauso lange dauert. Und ich möchte ja jedem recht machen. Deswegen habe ich es jetzt über 20 Minuten gemacht. Und vergesst bitte nicht, ihr fahrt irgendwo hin. Für mich ist jetzt, weil ich den Gedanken nicht verlieren wollte, Samstagabend 21.38 Uhr. Nachdem ich mir 3 Pickups reingehämmert habe und mehr als gutes Abendessen hatte, zumindest hinsichtlich der Menge, ich habe es mir nämlich selber gemacht, habe ich jetzt hier noch die Podcast-Folge aufgenommen um 21.39 Uhr am vergangenen Samstag. Also bitte, keine Beschwerden. Das war's. Egal wie die Wahl ausfällt, macht euch gerne Gedanken darüber, macht euch gerne Gedanken über die Zukunft. Aus Sicht eines Anlegers und Investoren spielt aber Tagespolitik wirklich eine sehr untergeordnete Rolle. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Jetzt, und zwar genau jetzt, ist die Zeit, diesen Podcast zu abonnieren. Warum? Weil es sich lohnt und weil du mir damit einen großen Gefallen tust. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.